Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch ist hier und begrüßt euch zum Klimatag im Deutschlandfunk rund um den 23. August 2024. Wir schauen aus diesem Anlass auf unser Einkaufsverhalten. Was genau hat das mit dem Klimawandel zu tun?
Du bist mit deinem eigenen Konsum verantwortlich? Dafür, dass es der Welt gut geht? Das ist total einfach, eine positive Einstellung über nachhaltigen Verhalten zu haben. Wir tun es aber nicht. Wie häufig geht ihr einkaufen? Wie viel habt ihr in den letzten 3 Wochen gekauft? Wenn ich in der Region wohne, die sehr gebirgig ist und wo es vielleicht die ganze Zeit regnet und schneit, ist es weniger wahrscheinlich, dass ich da eine entsprechende Verhaltensabsicht bilde. Es gibt grundlegende Werte, die man nicht so leicht ändern kann und kulturelle Normen, die man auch nicht so leicht ändern kann.
Professor Oliver Büttner ist Wirtschaftspsychologe an der Universität Duisburg-Essen und befasst sich mit unserem Verhalten, wenn wir einkaufen. Das heißt, wie treffen wir unsere Kaufentscheidung? Und in der Folge natürlich die Frage, was richten wir an, wenn wir auf die Marketingstrategien einiger Unternehmen hereinfallen, die zum Beispiel auf einen schnellen Wechsel unserer Kleidung setzen. Marketing kontra CO2-Ausstoß. Also, mit welchem Einkaufsverhalten schützen oder belasten wir das Klima? So geht Klimaschutz, heißt der Slogan in allen 3 Deutschlandfunkprogrammen am 23. August. Und wir bei Nova im Hörsaal beschäftigen uns jetzt mit nachhaltiger Konsum und Konsumreduktion, eine psychologische Perspektive. So der Titel von Oliver Büttner, der eben jenes und unser Einkaufsverhalten in Bezug auf den Klimawandel an der Uni Duisburg-Essen untersucht.
Und das ist tatsächlich so ein Forschungsbereich, mit dem wir uns aus wirtschaftspsychologischer, konsumpsychologischer Perspektive auch beschäftigen. Insofern habe ich mich auch ganz gefreut über die Anfrage, als sie kam, dachte, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, auch ein bisschen Forschung, die direkt an der UDE passiert, vorzutragen und bin auch sehr gespannt. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Ich habe es mal nach 5 Themen strukturiert. Erstmal natürlich ein bisschen Einleitung. Dann würde ich ganz kurz über allgemeine psychologische Theorien umweltbezogenen Verhalten sprechen. Und dann habe ich 2 große Themen mitgebracht, die ich dann auch mit eigener Forschung ein bisschen unterfüttern werde. Das eine ist das Thema Konsumreduktion als Lebensstil. Ist das nicht eigentlich irgendwie komisch? Ja, ist es auch an verschiedenen Stellen. Ja, das Thema Konsumreduktion klingt auch erstmal sehr unattraktiv in vielerlei Hinsicht, aber es gibt tatsächlich Leute, die tun das und das würden wir uns da ein bisschen genauer anschauen. Und dann ein großes Gebiet, nämlich die Umsetzung von nachhaltigem Konsumverhalten. Weil was wir eigentlich immer wieder sehen, ist es total einfach, eine positive Einstellung über nachhaltigem Verhalten zu haben. Wir tun uns aber nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen allen anders, aber die meisten, von denen ich so spreche, ertappen sich eigentlich dabei, dass sie sich eigentlich nicht so nachhaltig verhalten, wie sie sich gerne verhalten würden. Ich denke, wir sind uns alle klar, dass wir ein paar planetare Probleme haben, ja. Klimawandel, Verlust an Biodiversität und so weiter. Und ich denke, wir haben mittlerweile auch verstanden, dass es ein Stück weit mit der Art und Weise, was und wie wir konsumieren, zu tun haben. Dementsprechend haben auch die Vereinten Nationen in ihren Sustainable Development Goals unter anderem eben ein Ziel, das Nummer 12, verantwortliche Konsum- und Produktionsmuster zu etablieren, ja, im Hinblick auf eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn man sich das anschaut, was Nachhaltigkeit im Konsumbereich oder im Produktionsbereich bedeuten kann, dann stolpern wir dann oft über 3 unterschiedliche Strategien. Einmal die Effizienzstrategie, wo es eben darum geht, Ressourcen effizienter zu nutzen. Klassisches Beispiel wäre ein Auto, was weniger Benzin verbraucht. Dann die Konsistenzstrategie, wo man umweltfreundliche Technologien einsetzt statt anderer Strategien. Beispiel wäre Kreislaufwirtschaft, dass man versucht, hier eben andere Produktionsweisen zu machen. Oder die sogenannte Suffizienzstrategie, wo man insgesamt versucht, einen geringeren Verbrauch an Ressourcen, zu einem geringeren Verbrauch von Ressourcen zu kommen. Einerseits aus ökologischen Überlegungen und andererseits aber auch aus der Überlegung raus, dass es eigentlich für alle reichen sollte, sozusagen, was man an Ressourcen hat. Wenn man sich das ja umsetzt im Konsumentenverhalten anschaut, was bedeutet das dann? Ja, sind es 2 Optionen, die sich da aufdrängen, nämlich einmal das Umsteigen auf nachhaltigere Produkte. Das ist das, was wahrscheinlich auch zuerst einfällt, also ein Produkt, was vielleicht leichter zu entsorgen ist, was umweltfreundlicher hergestellt ist, etc. Und der zweite Punkt, die Reduktion des Konsums, ja, was dann eben mit der Suffizienzstrategie einhergeht. Manchmal werden diese unterschiedlichen Strategien gegeneinander ausgespielt. Wahrscheinlich scheint an vielen Stellen der Konsens zu sein, dass wir von allem auf jeden Fall ein bisschen was brauchen. Wenn man sich anschaut, wie kann man nachhaltiges Verhalten fördern, auf der einen Seite können wir mal unterscheiden zwischen informationalen Strategien und strukturellen Strategien. Also informationale Strategien sind solche, wo es eben darum geht, Wahrnehmungen, Wissen, Motivation von Konsumentinnen und Konsumenten zu verändern. Also ein typisches psychologisches Kerngeschäft, würde ich jetzt mal sagen. Da würde ich jetzt auch den Schwerpunkt des Vortrags verorten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch strukturelle Strategien. Die Verfügbarkeit von Optionen, indem man bestimmte Dinge verbietet oder im Bereich zum Beispiel öffentlichen Nahverkehrs Dinge leichter verfügbar macht oder indem man bestimmte Optionen mit Kosten oder mit zum Beispiel Steuerrückzahlungen verbindet. Das sind stärker eingreifende Strategien. Also wir werden uns eher auf diese informationalen Strategien konzentrieren im Vortrag. Und ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht von Informationsansätzen, Kommunikationsansätzen, wie Sie die vielleicht auf die eine Art oder Weise schon mal gesehen haben, dieses Thema Konsum haben, wo eben thematisiert wird, dass wir zu viel konsumieren, vielleicht auch das Falsche konsumieren. Das wird natürlich einerseits von Regierungen, aber auch eben von NGOs gemacht. Vielleicht kennen Sie die Kampagne, die Don't Buy This Jacket-Kampagne von Patagonia, die 2011 am Black Friday veröffentlicht wurde. Die Anzeige, die eben dazu aufgerufen hat, aus verschiedenen Gründen eben keine neue Jacke zu kaufen. Ja. Das ist natürlich jetzt Bestandteil der Marketingstrategie von Patagonia, was sich eben als ein sehr nachhaltiges Unternehmen darstellt und dann eben eher lieber hochpreisige Produkte als viele Produkte verkaufen möchte. Aber es zeigt, dass Konsumreduktion jetzt nicht nur ein Thema ist, was ein völliges Nischenphänomen ist. Wenn wir uns mal anschauen, wie kann man aus einer psychologischen Perspektive nachhaltiges Verhalten erklären, gibt es natürlich wie meistens eine Reihe von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen. Ich habe jetzt mal drei mitgebracht. Wir werden später noch einen anderen Ansatz kennen, aber jetzt hier drei verbreitete. Das eine ist die Theorie geplanten Verhaltens von Eisen. Das ist so eine Rational Choice Theorie, die geht davon aus, dass Menschen aufgrund von den Einstellungen, die sie zum Verhalten haben, zum Beispiel im Kauf von nachhaltigen Produkten, eine bestimmte Verhaltensabsicht bilden, sich nämlich dann eben solche Produkte zu kaufen und sich dann dementsprechend zu verhalten. Zusätzlich zur Einstellung kommt dann noch die subjektive Norm dazu, das heißt die Einschätzung von dem, was ich erwarte, was die anderen von mir erwarten. Und meine persönliche Bereitschaft, mich daran zu halten, das beeinflusst das auch. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mir überlege, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ist einmal die Einstellung, finde ich das gut, denke ich, dass es was bringt. Das ist die Einstellungsvariable. Die subjektive Norm ist, finden das zum Beispiel andere irgendwie komisch, wenn ich mit dem Fahrrad ankomme und die Frage, ob ich das wichtig nehme oder nicht, sprich, ist mir das egal. Und die dritte Komponente, die jetzt hier an der Stelle reinkommt, ist die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Das heißt, da geht es um die Frage, kann ich denn tatsächlich dieses Verhalten auch umsetzen? Um bei dem Beispiel Fahrrad und zur Arbeit zu fahren, wenn ich in der Region wohne, die sehr gebirgig ist und wo es vielleicht die ganze Zeit regnet und schneit, ist es weniger wahrscheinlich, dass ich da eine entsprechende Verhaltensabsicht bilde. Was jetzt daraus nehmen kann, ist, dass es natürlich schon drei Ansatzpunkte gibt, wie man nachhaltiges Verhalten fördern kann. Man kann die Einstellung versuchen zu verbessern, man kann über Normen argumentieren oder man kann über wahrgenommene Verhaltenskontrolle, sprich man kann zum Beispiel Handlungshindernisse ausräumen, versuchen da auszuräumen. Eine andere Theorie, die ein bisschen mehr Aspekte mit aufnimmt, die wir im Detail durchsprechen, aber auf ein paar Aspekte möchte ich eingehen, ist die Value-Belief-Norm-Theorie. Die Theorie geht davon aus, dass hinter dem, was wir eigentlich an nachhaltigem Verhalten zeigen, in letzter Instanz Werte stehen. Ja, und Werte sind besonders stabile Einstellungen, kann man sagen. Und die Theorie unterscheidet zwischen biosphärischen, altruistischen und egoistischen Werten. Und Personen unterscheiden sich eben je nachdem, wie sie diesen Werten zustimmen. Biosphärische Werte sind eben solche, wo es einerseits Umweltaspekte gibt, aber auch, dass einem das Leben von anderen Spezies wichtig ist. Altruistisch ist jetzt eher bezogen auf die Gemeinschaft, also ist es mir wichtig, dass es allen gut geht sozusagen. Und egoistisch ist eher die Ausrichtung, ist es wichtig, dass es mir gut geht. Und die Annahme ist, dass sozusagen diese Werte sich dann umsetzen in der ökologische Weltsicht, also bei hohen biosphärischen Werten und bei niedrigen egoistischen Werten, was dann dazu führt, dass ich eher schädliche Konsequenzen auch wahrnehme von Umweltbedrohung Wenn das dazu führt, dass ich selber die Fähigkeit wahrnehme, da was zu tun, dann führt es dazu, dass ich zu einer persönlichen Norm komme, das heißt, mich verpflichtet fühle zu verhalten und dann entsprechend nachhaltig verhalten. Was wir da sehen, ist, dass es verschiedene Zwischenstufen gibt, an denen natürlich auch was schiefgehen kann an der Stelle. Das ist ein Aspekt, den man aus der Theorie mitnehmen kann. Ein anderer Aspekt, der auch wichtig ist, ist auf der Verhaltensseite, dass ich nachhaltiges Verhalten eben in unterschiedlichen Bereichen zeigen kann. Ja, zum Beispiel öffentlich oder privat oder in Organisation oder Aktivismus. Und dass wir deswegen gar nicht so gut sind, spezifische Verhaltensweisen vorherzusagen, sondern eher verhält sich jemand im Allgemeinen umweltbewusst. Und die dritte Theorie, die ich hier mitgebracht habe, ist die Goal-Framing-Theorie. Die Theorie geht davon aus, dass Menschen Ziele verfolgen. Ja, also setzt den Fokus eigentlich auf motivationspsychologische Aspekte und darauf, dass Verhalten von unterschiedlichen Zielen geleitet werden kann. Die Idee ist, dass in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Goal-Frames, nennen die Autoren, das aktiv sind. Das heißt, unterschiedliche Zielsysteme, die auch unterschiedliches Verhalten auslösen. Und Lindenberg und Steg unterscheiden zwischen einem Hedonic Goal-Frame, wo eben im Vordergrund steht, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle, dem Gain-Goal-Frame, wo es eher so um, sagen wir, monetäre oder Gewinne und Verluste gibt, ja, wobei für mich im Vordergrund steht, was habe ich denn eigentlich davon, und einen normativen Goal-Frame, was ist richtig, ja, also was tut man eigentlich? Und die Idee dahinter ist, dass Menschen zwar eine bestimmte Ausrichtung haben, dass sie sich eher in dem einen oder anderen Zielrahmen verhalten, dass man die aber aktivieren kann und dass dann unterschiedliche Prozesse aktiv sind. Sprich, ich kann jemanden zum Beispiel, wenn der sich jetzt im Hedonic Goal Frame befindet, ganz anders dazu motivieren, nachhaltig zu konsumieren, beziehungsweise Wert auf andere Dinge nehmen, als jemand, der im Normative Goal Frame ist. Und das ist eine der Aspekte. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter nimmt, ist ein Ansatzpunkt, und da komme ich später nochmal drauf zurück, die Idee, dass eigentlich je nach welchem Goal Frame aktiv ist bei Personen, unterschiedliche Theorien besser erklären können, warum Menschen sich so verhalten. Diese Rational Choice Theorie, die wir am Anfang gesehen haben, die funktioniert besser, wenn Menschen sozusagen den Fokus auf Gewinne und Verluste legen, während diese Norm Activation Theorie besser funktioniert, wenn Personen in einem normativen Goal Frame sind. Das heißt, wenn im Vordergrund steht, wie man sich eigentlich verhalten sollte. Ja, also wie gesagt, auf diese Goal Framing Theorie komme ich zum späteren Zeitpunkt dann auch mal zurück. So ein kleines Potpourri an unterschiedlichen Theorien, die ein paar Aspekte mit reinbringen, von was hängt unser nachhaltiges Verhalten ab. Wir haben Werte, wir haben Einstellungen, wir haben sowas wie Gewinne und Verluste, die eine Rolle spielen, und Emotionen. Das heißt, viele Stellschrauben, an denen man eigentlich drehen kann. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht ein bisschen irritiert, nämlich das Thema Konsumreduktion. Ist an sich erstmal für die meisten Menschen eine unattraktive Idee, Menschen dazu zu bringen, weniger zu konsumieren. Ja, lustigerweise gab es in den letzten Jahren so ein Format im Fernsehen, ich weiß nicht, wie das von Ihnen kennt, wo man die Aufräumexpertin Marie Kondo dabei beobachten konnte, wie sie Wohnungen entrümpelt. Ja, also offensichtlich trifft auch so ein Minimalismuskonzept an verschiedenen Stellen auf Widerhall. Ja, also das ist ein gewisses Interesse da bei verschiedenen Personen. Und es gibt mehrere solcher, ja, Lebensstile, wo Menschen Konsumreduktion leben, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe Ihnen hier mal eine Auswahl mitgebracht. Ein Klassiker, eigentlich vielleicht so das am meisten diskutierte Konzept, ist Voluntary Simplicity. Das sind Menschen, die freiwillig sozusagen auf, ja, zum Teil auf Einkommen und zum Teil auf materiellen Konsum verzichten und dann eher auf nicht materielle Quellen von Zufriedenheit und Bedeutung zurückgreifen. Das ist in erster Linie jetzt erstmal keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern das ist natürlich erstmal zur Erreichung egozentrischer Ziele. Das heißt, die Personen, die tun das, weil es ihnen gut tut, hat aber natürlich auch Konsequenzen für nachhaltiges Verhalten auf einer größeren Ebene. Ja, also sie reduzieren den Konsum vielleicht nicht um ausschließlich ökologischen Gründen. Es hat aber auch ökologische Konsequenzen, natürlich, wenn weniger konsumiert wird. Dann haben wir noch, was haben wir noch, Frugality, also Menschen, die eigentlich eher aus Kostengründen ihren Konsum reduzieren. Man liest manchmal davon in der Zeitung, das sind dann Menschen zum Beispiel, die mit Mitte 40 in Rente gehen wollen und dann eben relativ wenig ausgeben. Ja, auch eher eigentlich authentische Motive. Minimalismus als ein Lebensstil, der eigentlich eher so aus, ja, ästhetischen Gründen zum Teil gelebt wird, wo man auch versucht, wenig Produkte zu haben und die eben dann entsprechend in Szene zu setzen. Antikonsum, was oft stark aus einer, ja, Identitätsperspektive betrieben wird. Und dann haben wir natürlich auch Personen, die das Ganze als Nachhaltigkeitsstrategie betreiben. Ja, das sind aber jetzt in der Literatur eigentlich die wenigsten. Am meisten findet man ja Voluntary Simplicity. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal ein paar Punkte mitgebracht aus einer Befragung mit Personen, die eben freiwillig diesen Lebensstil leben, was denn die für Gründe für diesen Lebensstil angeben. Und was sie eben angeben, ist zum Beispiel, dass sie gern mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen, weil sie Geld sparen wollen, ja, weil sie mehr Zeit für sich haben wollen. Und umweltbezogene Gründe sind zwar wichtig, sind aber ein Punkt unter vielen. Das macht es jetzt natürlich interessant, ja, weil man sagt, okay, diese Lebensstile oder Konsumreduktion kann für bestimmte Personen natürlich auch andere Vorteile haben. Ja. Vielleicht kann man sowas ja in Kommunikationsmaßen nutzen, um weg von diesen grundsätzlichen Diskussionen darüber zu kommen, dass Konsumreduktion eigentlich eher als Verzicht oder als negativer Aspekt dargestellt wird. Wenn wir uns das aber in der großen Schau anschauen, müssen wir immer noch sagen, Konsumreduktion als Lebensstil ist ein Nischenphänomen. Ja, das heißt, es gibt Einzelgruppen, die betreiben das. Dementsprechend ist die Literatur teilweise auch ein bisschen, ja, schaut teilweise ein bisschen mit dieser Brille drauf. Also wir finden in der Konsumreduktionsliteratur oft so ein Less-More-Narrativ, also die Annahme, dass es total super ist, wenn Menschen ihren Konsum reduzieren, also auch für sie selber. Auf der anderen Seite finden wir in der öffentlichen Debatte so eher so ein Verzichtsnarrativ. Ja, also wenn wir unseren Konsum reduzieren, ist es schlecht für uns alle und natürlich auch für unsere Wirtschaft an der Stelle. Wir wissen aber eigentlich gar nicht so genau, wie das tatsächlich, sagen wir, bei Mainstream-Konsumentinnen und Konsumenten aussieht, welche Gründe die eigentlich sehen oder welche Vor- und Nachteile die sehen. Es macht aber Sinn, die zu kennen, weil dann kann man die natürlich adressieren, wenn man Verhaltensänderungen erzeugen möchte. Und dafür habe ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus einem kleinen Forschungsprojekt mitgebracht, was wir zusammen mit der Universität Bodenkultur in Wien durchführen, was auch durch den österreichischen Klima- und Energiefonds gesponsert wird, wo es nämlich tatsächlich um solche individuellen Gewinne und Verluste von Konsumreduktionen geht. Und zwar hatten wir uns da angeschaut, einmal bezogen aus der Literatur und einmal bezogen auf die Befragung von Konsumentinnen und Konsumenten, was nehmen denn Menschen, und jetzt in dem Fall ganz normale Konsumentinnen und Konsumenten, für Vor- und Nachteile von Konsumreduktionen wahr. Und einmal angeschaut, was wird in der Literatur genannt, haben dort eine systematische Literature Review gemacht und haben uns dann in der qualitativen Online-Studie nochmal Gründe angeschaut. Und zwar haben wir dann dort eine Person vorgestellt, die eben konsumreduziert lebt, und die Personen sollten sich dann entweder vorstellen, sie sind diese Person oder sie würden so leben wie diese Person. Oder ein Bekannter würde so leben wie diese Person und sollten eben Vor- und Nachteile des Lebensstils nennen. Und das haben wir dann genutzt, um zu so einer Taxonomie von Gewinnen und Verlusten zu kommen und einfach mal einen Überblick zu bekommen, was gibt's denn da an möglichen Gewinnen und Verlusten. Und wenn man das sortiert, dann sieht man, also wir haben eine Gruppe gebildet, wo es persönliche Gewinne und Verluste gibt, dass es hier eine ganze Reihe von Themen gibt, die dabei aufploppen. Ja, also zum Beispiel in Bezug auf Ressourcen, dass man sowohl Gewinne als auch Verluste in Bezug auf Zeit zum Beispiel hat. Dass man auf der einen Seite zum Beispiel mehr Zeit hat für die Familie und auf der anderen Seite kosten manche Dinge vielleicht mehr Zeit. Das nennen wiederum andere. Also wenn ich auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen bin zum Beispiel. Also eine Kategorie, die sehr stark auf persönliche Ziele und persönliche Gewinne und Verluste ging, und eine Kategorie, die eher auf soziale Gewinne und Verluste ging. Und dann die typischen Gewinne und Verluste, die wir eigentlich in der öffentlichen Diskussion eher sehen, nämlich gerade die ökologischen Aspekte, die ökonomischen Aspekte und auch gesellschaftliche Aspekte. Ja. Das ist sozusagen das, was wir herausgefunden haben an der Stelle als Taxonomie. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was so typische Gewinne und Verluste sind, die Konsumentinnen und Konsumenten nennen. Ja, zum Beispiel bei sozialem Anschluss mit sozialen Aspekten hat eine Person genannt, Freundschaften werden vielleicht intensiver, näher. Eine andere Person hat genannt, es wird schwieriger, sich mit Freunden zu treffen, na, wenn ich immer auf dem Bus zum Beispiel angewiesen bin. Dann bezogen auf Handlungsfähigkeit, ja, nennt jemand das als einen positiven Aspekt, als einen Gewinn, dass man eben diesen Konsumdruck auf der einen Seite wegnimmt. Auf der anderen Seite nennen andere Personen also eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit durch öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Oder im Bereich persönliches Wohlbefinden, ja, gibt durchaus Personen, die sehen da sozusagen mehr Lebensqualität, während andere Personen bemängeln, dass es eben ja ein eher monotones Leben wäre. Ja. Wir hatten eine Person in der Stichprobe, die meinte, naja, so ungefähr, wenn ich nicht mehr im Auto fahren darf, dann kann ich ja nur noch zu Hause sitzen und warten, bis ich sterbe. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, ja, aber das zeigt, dass wir hier durchaus auch eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Gewinnen und Verlusten sehen. Was nehmen wir jetzt erstmal daraus? Also einmal haben wir natürlich diese Taxonomie, mit der man weiterarbeiten kann. Was sehen wir? Wir sehen, dass sowohl Gewinne als auch Verluste mit Konsumreduktion verbunden werden. Der persönliche Bereich ist am detailliertesten. Das ist auch nicht überraschend. Ja, da kann man sich natürlich am ehesten bestimmte Auswirkungen vorstellen. Wir finden auch nochmal den sozialen Bereich als einen eigenen Themenbereich, der bisher noch gar nicht so stark angeschaut wurde. Also was für Auswirkungen hat es denn im sozialen Umgang, wenn Menschen ihren Konsum reduzieren? Und was wir auch sehen, so das Typische, was wir normalerweise finden, dieser universelle Bereich, wo es um ökologische und ökonomische Vor- und Nachteile geht, der wird von den Personen eigentlich eher abstrakt wahrgenommen und die nennen eigentlich eher ökologische Aspekte dort. Wenn man sich sozusagen tatsächlich nochmal vergleicht, was findet man in der Literatur versus was findet man bei den Konsumentinnen und Konsumenten? Da haben wir in der Literatur dieses Less-is-more-Narrativ, also die Idee, das ist eigentlich total super, wenn alle ihren Konsum reduzieren. In der empirischen Studie finden wir allerdings eher beides. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Ja, also wenn man einfach diesem Less-is-more-Narrativ folgt, dann werden bestimmte Themen vielleicht gar nicht angesprochen, die aber aus Sicht der Konsumenten tatsächlich total wichtig sind und mögliche Handlungsbarrieren sind. Was kann man jetzt aus der Studie folgern? Natürlich einerseits ist das Ganze erstmal ein Ausgangspunkt, um zu schauen, welche von diesen Faktoren sind jetzt zum Beispiel besonders wichtig. Ja, und das sind wir gerade dran, das haben wir jetzt in diesen Daten noch nicht. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass man sich aus unterschiedlichen Vor- und Nachteilen Sachen nehmen kann, die man Kommunikationsmaßnahmen adressieren kann. Zum Beispiel bestimmte Vorteile, die erlebt werden, herausstellen, aber auch Nachteile, die von Personen erlebt werden, durchaus ernst nimmt. Das wäre sozusagen die Umsetzung des Ganzen. Gut, das geht jetzt eigentlich eher um sozusagen vorgelagerte Prozesse. Jetzt würde ich einen Schritt weitergehen, nämlich zur Umsetzung von nachhaltigen Konsumverhalten übergehen. Und da finden wir einen Befund, der eigentlich relativ stabil ist, nämlich die sogenannte Einstellungsverhaltenslücke oder auch als Wissensverhaltenslücke oder Absichtverhaltenslücke beschrieben. Dahinter steckt die Idee, dass wir einerseits davon ausgehen, dass Wissen, Einstellungen, Werte unser Verhalten beeinflussen. Sie tun es aber oft nicht, gerade im Nachhaltigkeitsbereich. Ja, also das heißt, vielleicht kennen Sie das ja auch. Ne? Man hat unter Umständen eben eine eher positive Einstellung über Nachhaltigkeit. Das schlägt sich aber im Alltag nicht immer wieder. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Hemmnissen, was in der Forschung diskutiert wird, sind natürlich unterschiedliche Kosten, es sind strukturelle Probleme, es sind aber auch Gewohnheiten und Impulse, die dabei eine Rolle spielen können. Und genau diesen Aspekt der Gewohnheiten und der Impulse, die würde ich jetzt an der Stelle auch nochmal aufgreifen und nochmal kurz mit zwei Studien illustrieren. Und wenn wir an das Thema Gewohnheiten denken, erinnern Sie sich vielleicht noch zurück, es gab eine Zeit, wo unsere Gewohnheiten, unsere Konsumgewohnheiten relativ stark verändert waren. Für eine gewisse Zeit, das war die Zeit der Covid-Pandemie, ja, die Zeit der Lockdowns, als es nicht möglich war, bestimmte Konsummöglichkeiten wahrzunehmen. Und es ist damals in der Presse auch oft diskutiert werden, ja, was macht das mit uns? Ja, also werden wir danach eigentlich alle wie wild irgendwie das alles nachholen wollen und total, ja, wahnsinnig konsumieren? Oder führt es dazu, dass Menschen sich eher nachhaltig verhalten an der Stelle? Ja, das ist in der Presse stark diskutiert worden. Damals, glaube ich, schon gesehen, so aus konsumpsychologischer Perspektive, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern wird, ja, was wir auch aktuell erleben, außer dass das Online-Shopping ein bisschen normaler geworden ist. Aber es ist natürlich eine interessante Gelegenheit gewesen, um zu schauen, was treibt denn eigentlich den Veränderungswillen? Ja, also was führt den Menschen dazu, ihre Konsummuster verändern zu wollen? Und wir haben uns das in der Studie eben auch angeschaut, was denn eigentlich Faktoren sind, die Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, möglicherweise ihren Konsum zu verändern. Ausgangsbasis waren eben diese Lockdown-bedingten Einschränkungen des Konsums. Und ja, man findet in der Forschung die so eine Habit-Discontinuity-Hypothese, die Idee, dass wenn Gewohnheiten unterbrochen sind, dass das Menschen sozusagen erstmal auf ihre grundsätzlichen Werte ein Stück weit zurückwirft und dass sie darüber nachdenken, ob sie da nicht was ändern wollen in bestimmten Bereichen. Ja, dass sozusagen so ein Window of Opportunity schafft, um tatsächlich Verhaltensänderungen vorzunehmen. Und ja, das kann in zwei Richtungen gehen, beziehungsweise kann natürlich in mehr Richtungen gehen. Wir hatten zwei angeschaut. Einmal die Idee der Voluntary Simplicity, also überlegenden Menschen sozusagen ihren materiellen Konsum zu reduzieren. Oder überlegen Menschen sozusagen jetzt eher in Richtung Genusskonsum zu gehen, Indulgent Consumption und sich selber zu belohnen. Ja. Aus einer psychologischen Perspektive ist es gar nicht die Frage entweder oder, sondern wer macht wann und was unter welchen Umständen. Und das haben wir uns angeschaut, indem wir einen Rückgriff gemacht haben auf verschiedene Aspekte, von denen wir denken, dass die zu Konsumveränderungen führen. Das eine sind ja Basic Psychological Needs. Das ist die grundsätzliche Annahme aus der Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan, dass Menschen bestimmte grundlegende psychologische Bedürfnisse haben, die sie alle befriedigt haben wollen. Wenn die befriedigt werden, ist das gut. Wenn die nicht befriedigt werden, ist das schlecht. Ja? Und diese Bedürfnisse sind Autonomie, ja, sozialer Anschluss und Kompetenz erleben. Und beides konnte natürlich während der Lockdowns passieren. Ne? Also dass diese Needs frustriert wurden, weil man bestimmte Dinge nicht machen konnte. Es haben aber auch durchaus Leute eben positive Erfahrungen berichtet in der Zeit. Ne? Das heißt zu sagen, hier gibt es möglicherweise Menschen, die reagieren unterschiedlich auf diese Lockdown-Erfahrungen. Das ist sicherlich ein Treiber. Unsere Überlegung war, dass sozusagen diese Änderungen, also Frustration oder Satisfaction, dass beides dazu führt, dass man stärker über Veränderung nachdenkt und beides eigentlich eher das Nachdenken über Konsumveränderung antreibt. Das sagt aber noch nichts daraus über irgendwelche Richtungen. Hier kommen wir auf die Werte zurück, die wir auch am Anfang in der Theorie von Stern hatten. Also dass menschliche Werte, also als eher überdauernde Dispositionen, eine große Rolle spielen, wie wir uns verhalten. Und wir hatten uns hier auf zwei Werte fokussiert. Einmal Hedonismus und Universalismus. Es gibt mehrere, wir haben uns hier rausgepickt, weil wir die für recht konsumrelevant heißen. Menschen, die hedonistische Werte vertreten, die sind halt auf der Suche nach Spaß und Unterhaltung eher. Während Menschen, die universalistische Werte vertreten, eher auf die Auswirkungen auf andere aus sind. Also geht es allen sozusagen gut. Das sind sozusagen zwei Werte aus einem größeren Set. Das heißt, wir haben einmal das konkrete Erleben der Pandemie. Wir haben einmal so überdauernde psychologische Variablen wie Werte. Und was wir uns auch angeschaut haben, sind länderspezifische Einflüsse. Wir haben in unterschiedlichen Ländern ja unterschiedliche Konsumnormen und die möglicherweise auch einen Einfluss haben. Zum Beispiel ein Aspekt ist Materialismus versus postmaterialistisch. In unseren Gesellschaften sind wir meistens in westlichen Industrienationen schon eher postmaterialistische Gesellschaften. Das heißt, der Besitz ist uns oft gar nicht mehr so wichtig, ja, weil wir schon ein gewisses Level erreicht haben. Das kann man zum Beispiel an so Diskussionen wie die Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit und solche Themen sehen, ja. Während in anderen Gesellschaften, zum Beispiel in den ehemaligen Ostblockstaaten zum Teil, aber auch in asiatischen Ländern noch eine stärker materialistische Haltung herrscht, weil ich habe auch das Gefühl, man muss da noch was aufholen, ja. Und hat jetzt diesen Überfluss noch gar nicht erreicht. Das hat sicherlich einen Einfluss, war eine Überlegung. Und dann ja Indulgence auf einem gesellschaftlichen Level, inwiefern ist eine Gesellschaft genussorientierter oder weniger genussorientiert. Und man kann sich das vorstellen, dass solche Normen praktisch einen Bogen aufspannen, in dem sich individuelles Verhalten bewegen kann. Wir haben es angeschaut in einer großen Studie mit insgesamt 1500 Leuten in Deutschland, Großbritannien, Vereinigtes Königreich und Rumänien. Und wir hatten die dann die Personen eben zu ihren Konsumtendenzen als Reaktion auf diese Lockdown-Erfahrungen gefragt. Also aufgrund dieser Erlebnisse, also denkst du darüber nach, deinen Konsum zu reduzieren, beziehungsweise eben mehr zu konsumieren, Voluntary Simplicity versus Indulgent Consumption. Wir haben die Frustration und Satisfaction der Psychological Needs erfasst und Werte. Und wir haben uns diese Länder rausgesucht, weil die sich auf den Dimensionen Postmaterialismus und Genussorientierung unterscheiden. Postmaterialismus ist was, was in Deutschland und im Vereinigten Königreich eher hoch ist. In Rumänien ist eher eine noch stärker materialistische Gesellschaft. Na, da gibt es Studien, die das zeigen. Das haben wir uns jetzt nicht selber ausgedacht, sondern man kann sozusagen für Länder vergleichen, das zeigen. Ja, die Genussorientierung, da ist Vereinigtes Königreich eher höher. Also in Deutschland sind wir jetzt nicht so stark genussorientiert. Ja, im Vergleich zu anderen Ländern, in Rumänien ist auch weniger. Das heißt, wir haben durch den Vergleich mit den Ländern, haben wir versucht, diese Einflüsse auch noch mit aufzunehmen. glaube, aus Zeitgründen würde ich da jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Ich habe Ihnen einfach die wichtigsten Befunde mitgebracht. Was finden wir? Wir finden, dass die Intensität sowohl von Befriedigung dieser Needs oder auch Frustrierung dieser Needs die Stärke der Änderungstendenz beeinflusst. Das heißt, sowohl wenn ich den Lockdown als eher unangenehm als auch angenehm erlebe, habe ich eine höhere Tendenz zur Veränderung. Die Werte beeinflussen aber die Richtung. Ja, Menschen, die jetzt eher hedonistische Werte haben, die gehen eher in Richtung Indulgent Consumption. Universalismus beeinflusst eher Personen, dass sie sich vorstellen können, Richtung Voluntary Simplicity zu gehen, als ihren Konsum zu reduzieren. Und was wir noch gefunden haben, ist, dass wir tatsächlich länderspezifische Normen haben, die diese Effekte moderieren. In postmaterialistischen Gesellschaften, über materialistischen Gesellschaften, ist es eher so, dass der Einfluss von Need Frustration gar nicht so wichtig ist, nicht so stark. Also da wird offensichtlich Konsum weniger stark als ein Vehikel genutzt, um psychologische Bedürfnisse zu kompensieren. Und auch nicht ganz überraschend, aber kann man eben zeigen, dass Genussorientierung den Effekt von Hedonismus verstärkt. Also wenn die Genussorientierung höher ist auf einem Länderlevel, dann ist der Einfluss von Hedonismus auf Konsumveränderung größer. In dem Fall führt es dann tatsächlich zu mehr Indulgent Consumption. So. Ich hoffe, Sie sind alle noch dabei. Das ist natürlich immer ein bisschen der Nachteil an den Online-Vorträgen, dass man sein Publikum nicht sehen kann. Gut. Ja, das heißt, hier haben wir natürlich, wenn wir jetzt an die Goal-Framing-Theorie zurückdenken, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt hatte, eher einen stark normativen Goal-Frame. Also Menschen denken darüber nach, was sie tun wollen in der Konfrontation mit großen Veränderungen und denken darüber nach, was sie tun wollen. Wir haben aber ganz viele Situationen, in denen Konsum einfach Spaß macht, ja, wo man einkaufen geht und man kauft wie wild irgendwelches Zeug. Das kennen Sie vermutlich auch alle, ja, in unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben uns in einer anderen Studie einen spezifischen Bereich angeschaut, der vielen Menschen Spaß macht, nämlich der Fast-Fashion-Konsum. Ja, genau. Das war ein Projekt, was vom BMOV gefördert wurde und wir haben uns angeschaut, ja, was kann man denn eigentlich aus einer psychologischen Perspektive tun, um Fast-Fashion-Konsum zu reduzieren. Und wir haben jetzt auf der einen Seite Konsumreduktion im ersten Teil ja so als ein allgemeines Lebensmodell gesehen. Wir haben Konsumreduktion aber in der Nachhaltigkeitsforschung schon in vielen Bereichen sehr lange, wenn es darum geht, einzelne Verhaltensweisen zu reduzieren, die wir als potenziell schädlich erachten. Ja, klassisches Thema ist Energieverbrauch. Das haben wir schon sehr lange, auch in der psychologischen Nachhaltigkeitsforschung. Müllvermeidung, das sind Themen, die lange da sind. Mobilität. Automobilität ist auch schon sehr lange in den letzten Jahren das Thema Fliegen dazugekommen und auch das Thema Fleischkonsum findet man in der Forschung. Bekommt man Menschen dazu, in diesen Bereichen mit starken Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß Menschen dazu bringen, weniger zu konsumieren. Wozu man bisher wenig findet, ist zur Textilindustrie. Und das ist eigentlich ganz überraschend, weil das ein Bereich ist, in dem ja ziemlich viel konsumiert wird. 2019 hatten wir in Deutschland 65 Milliarden Euro Umsatz. Und pro Kopf wurden 56,2 Kleidungsstücke pro Jahr gekauft. Ja, was wir auch wissen, dass gar nicht alle dieser Kleidungsstücke, die gekauft werden, auch tatsächlich getragen werden. Wir wüssten auch, das ist auch keine ganz neue Sache, dass diese Kleidungsstücke teilweise unter sozial und ökologisch problematischen Produktionsbedingungen hergestellt werden. Ja, in den letzten Jahren hat man vielleicht ein bisschen stärker auf die sozialen Aspekte geschaut. Ökologisch gibt es aber auch einiges an Problemen. Wenn man es mal anschaut, dann Schätzungen aus dem Jahr 2018 sind durch die Textilproduktion 2,1 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen worden. Das ist deutlich mehr als durch Flüge und durch die Schifffahrt verursacht wird. Ja, also es ist durchaus eine signifikante Nummer an CO2-Ausstoß, die dabei stattfindet. Kann man es natürlich nicht komplett reduzieren. Wir brauchen natürlich Kleidung an der Stelle, ja. Es gibt aber so ein Modell, so ein Fast-Fashion-Geschäftsmodell, was an verschiedenen Stellen eigentlich der Idee der Nachhaltigkeit so ein bisschen entgegengeht. Nämlich das Modell, was jetzt von zum Beispiel H&M, Zara, Primark in letzter Zeit eben auch noch verstärkt von chinesischen Anbietern wie Shein betrieben, auf schnelle Kollektionswechsel und vor allem auf niedrige Preise zielt. Menschen sollen dazu angehalten werden, möglichst viel zu konsumieren. Und die Frage ist, was kann man jetzt tun, wenn man Menschen dazu bringen möchte, sie dabei unterstützen möchte, hier in diesem Bereich weniger zu konsumieren? Dann haben wir ein Problem. Wir kommen jetzt nämlich in den Bereich rein, wo wir sehr viel mit eher impulsiven Verhalten zu tun haben. Also Kleidungskäufe sind häufig impulsive Verhaltensweisen, sind Impulskäufe. Es liegt daran, dass das finanzielle Risiko meist vergleichsweise klein ist. dann spielt Emotionalität eine große Rolle durch die Gestaltung von Shops und so weiter. Das heißt, wenn wir wieder zurückdenken an die Goal-Framing-Theorie, Menschen befinden sich eigentlich in so einem Hedonic-Goal-Frame. Wenn die einkaufen gehen, dann denken wir, was macht mir Spaß, was macht mir Freude? Und wir finden auch, dass im Fast-Fashion-Bereich eine hohe Impulskaufneigung herrscht. Das heißt, Menschen, die gerne Fast Fashion kaufen, die haben auch eine höhere Impulskaufneigung. Das heißt, die kaufen auch mehr ungeplant. All das ist natürlich eine Disposition für ein Intention Behavior Gap. Das heißt, dass Menschen sich da zwar vornehmen, vielleicht weniger zu konsumieren, aber am Ende des Tages doch mehr konsumieren. Und wir hatten uns die Frage gestellt, ja, wie kann man jetzt Menschen dabei unterstützen? Das kennen wir denn aus der Psychologie. Information ist da möglicherweise wahrscheinlich nicht alles, ja, weil die meisten Leute wissen das vielleicht, dass es schlecht ist, aber das Problem ist eher die Umsetzung. Und was wir uns angeschaut haben, ist ein Training der Impulskontrolle, das man aus anderen Bereichen kennt. Das Ziel war, dass wir Menschen dabei unterstützen, eben weniger sich in solche verschwächten Kaufsituationen zu begeben. Und was wir eingesetzt haben, ist ein Impulskontrolltraining, was auf dem sogenannten Go-No-Go-Training basiert. Das ist eine psychologische Technik, da werden Menschen Bilder gezeigt von eher potenziell ja, anziehenden Stimuli und von eher neutralen Stimuli. Und sie müssen immer eine Annäherungsreaktion zeigen. Und bei bestimmten Bildern gibt es eine Stopp-Assoziation, das heißt, sie lernen auf diese attraktiven Stimuli nicht mehr zu reagieren. Ja, das heißt, man zeigt den Bilder und dann kommt entweder ein Buchstabe, ein F oder ein P. Und wenn ein F kommt, müssen sie eine Taste drücken. Und wenn ein P kommt, müssen sie keine Taste drücken. Und was sie über mehrere Durchgänge lernen, ist, dass sozusagen bestimmte Stimuli eben mit einer Annäherungs- oder andere mit einer Vermeidungs- oder halt einer Stopp-Reaktion verbunden werden. Ja, das heißt, das, was eigentlich eher auf so einer stark lerntheoretischen Ebene funktioniert. Das Ding ist erstmal ein bisschen komisch. Es gibt aber tatsächlich einige Studien, die zeigen, dass es ganz gut funktioniert. Ja, also im Süßigkeiten- und Alkoholkonsum hat man das viel untersucht. Da gibt es tatsächlich ja, Studien, die zeigen, dass man damit den Konsum ein Stück weit reduzieren kann. Und wir haben uns gesagt, das versuchen wir einfach mal mit Fast Fashion. Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze denn tatsächlich aussah. Wir hatten zwei Studien, wo es um das Thema Fast Fashion Konsumreduktion ging. Eine Studie, die wir online mit Studierenden durchgeführt haben und dann nochmal eine Feldstudie, die wir tatsächlich mit in Anführungszeichen normalen Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt haben, wo wir das Verhalten über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit der ersten Studie an. Das gibt Ihnen vielleicht einen besseren Überblick über diese Technik. Was haben wir gemacht? Wir haben allen Probanden erstmal ein Informationsvideo zu Fast Fashion gezeigt, das wir erstellt haben. Ja, das heißt, dass die erstmal die Informationen bekommen. Was ist Fast Fashion? Warum ist das möglicherweise problematisch? Und dann sind die Studierenden auf zwei Gruppen experimentell aufgeteilt worden. Eine Gruppe hat ein Training bekommen und eine Gruppe war die Kontrollgruppe, die auch diese Bilder gesehen hat, aber kein Training bekommen hat. In der Trainingsgruppe haben die Teilnehmenden praktisch gelernt, auf Shoppingbilder nicht zu reagieren und auf diese Naturbilder zu reagieren. Also die Idee war dann eben sozusagen diese Shopping-Situationen mit so einer Behandlungsunterdrückung zu unterlegen. Und wir haben uns dann am Ende der Studie angeschaut, ja, zwei Maße gehabt, um uns das anzusehen. Einmal, ja, reduziert das irgendwie das Verlangen von den Leuten einkaufen zu gehen? Also würden die dann gerne weniger einkaufen an der Stelle? Und weil man bei solchen Selbstauskünften natürlich immer viel angeben kann, die Frage, ändert sich das denn tatsächlich dann da, auch wenn es um Geld geht? Das heißt, die Personen hatten auch die Möglichkeit, den Gutschein zu gewinnen. Sie konnten dann sagen, ob sie den Gutschein, ne, konnten einen Betrag angeben von 0 bis 50 Euro, von einem Gutschein, den sie entweder für H&M bekommen oder diesen sie an den WWF spenden konnten. Also man tatsächlich die Verlockung auch da war, dass man auch monetäre Konsequenzen hat für seine Entscheidung. Und was wir finden, ist, dass tatsächlich dieses Impulskauftraining einen Effekt hat. Hier sind Personen, die haben eine hohe Impulskaufneigung und bei denen sehen wir einen Effekt des Trainings. Das heißt, die geben nach der Teilnahme an diesem Training an, dass sie ein geringeres Verlangen haben, einkaufen zu gehen. Die würden sonst in der Kontrollgruppe geben, die ein höheres Verlangen, einkaufen zu gehen, als soll die jetzt eher wenig impulsive Käufer gehen. Dieses Training reduziert das Ganze. Wir finden hier auch einen Effekt auf der Ebene dieses Gutscheins, ja, also hier sieht man, ja, also je höher die Impulskaufneigung, umso höher ist der Gutscheinwert, den die haben wollen. Bei der Trainingsgruppe ist dieser Effekt nicht da. Ja, da ist so ein Durchschnitt. Interessanterweise finden wir auch, dass es bei Leuten, die niedrige Impulskaufneigung haben, dieses Training offensichtlich hier den Gutscheinwert erhöht. Da haben wir jetzt keine gute Erklärung dafür, aber was, glaube ich, wichtiger ist, ist, dass es diesen Einfluss der Impulskaufneigung ausnimmt. Also sprich, wir haben für diese eher als etwas ungewöhnliche Technik, haben wir jetzt hier im Labor, beziehungsweise im Online-Labor, einen Erfolg. Wir wollten uns aber anschauen, hat es denn einen Einfluss auf tatsächliches Einkaufsverhalten? Und dafür haben wir über 2x3 Wochen Personen im Feld befragt und an diesem Training teilnehmen lassen. Und wir hatten ja eine Gruppe, einmal eine Kontrollgruppe, die haben gar keine Informationen bekommen. Die haben wir einfach sozusagen nur befragt, was die so kaufen. Eine nur Informationsgruppe, die haben dieses Informationsvideo bekommen zu Fast Fashion. Und zwar einmal, um zu schauen, welchen Effekt hat denn so ein Informationsvideo alleine? Das ist ja was, was man üblicherweise einsetzen würde, wenn man Interventionen macht. Und dann die dritte Gruppe, die dieses Go-No-Go-Training hat, die bekommt das Informationsvideo und das Training, um im Vergleich mit der Information-Only-Gruppe zu schauen, welchen Effekt hat denn dieses Training. Das haben wir uns dann in dieser Studie angeschaut. Und wir haben das eben über 3 Wellen gemacht. Das ist ja in Welle 1 erstmal gefragt, also ne, wie häufig geht ihr einkaufen? Wie viel habt ihr in den letzten 3 Wochen gekauft? Und wie ist jetzt mit dem Verlangen, jetzt einkaufen zu gehen? Dann haben die Personen, die in der Trainingsgruppe waren, eben das Training gemacht. 3 Wochen später haben wir sie wieder befragt, wie häufig sie in den letzten 3 Wochen in Shops waren, was sie in den letzten 3 Wochen gekauft haben. Und das haben wir am Ende von Welle 3 auch nochmal gemacht, um mal zu schauen, also A, findet man Effekte und B, sind denn die lang anhaltend? Das hat nochmal den Hintergrund, dass man in dieser Go-No-Go-Trainingsforschung häufig eher kurze Effekte findet und das wollten wir uns mal anschauen oder zumindest die langen Effekte nicht untersucht. Wir wollten uns anschauen, ob das bei uns anders ist. Und ja, was wir finden ist, ich habe jetzt hier mal den Effekt auf das Verlangen, einkaufen zu gehen, mitgebracht. Einmal direkt nach dem Training und einmal direkt nach 6 Wochen. Was wir sehen, direkt nach dem Training hat es einen Effekt. Sowohl die Information als auch das Training selber führt dazu, ja, dass das Verlangen, einkaufen zu gehen, weniger wird als im Vergleich zur Kontrollgruppe. Der Effekt verschwindet aber nach 6 Wochen. Ne? Das heißt, da ist kein Effekt mehr da. Jetzt haben wir uns aber auch noch angeschaut, ja, wie sieht es mit tatsächlichen Shoppingverhalten aus? Ja, also sprich, gehen denn die Leute einkaufen? Wir haben bezogen auf die letzten 3 Wochen also ein paar Beispielfragen mitgebracht. An wie vielen Tagen waren sie in einem Geschäft? An wie vielen Tagen haben sie was anprobiert? Haben sie in einem Onlineshop was in den Warenkorb gelegt? Und hier finden wir interessanterweise ja nochmal ein anderes Bild. Hier finden wir den Effekt von diesem Training. Ja, das heißt hier in Welle 2, wenn wir die Personen 3 Wochen, nachdem sie entweder an diesem Training teilgenommen haben oder nicht, dazu befragt, einmal praktisch zu Welle 1, wie häufig sie einkaufen waren, und Welle 2, wie häufig sie einkaufen waren, findet man da bei den Personen, die in der Trainingsgruppe waren, im Vergleich zu den anderen beiden um signifikant reduziertes Einkaufsverhalten. Das heißt, es scheint hier einen Effekt zu haben, tatsächlich. Komischerweise ist lustige Training. Ja? Wir finden den Effekt auch noch nach 6 Wochen. Allerdings ist der Unterschied zwischen der Information Only und der Trainingsgruppe nicht mehr signifikant. Es liegt aber nicht daran, dass die Wirkung hier von dieser Go-No-Go-Task nachlässt, sondern dass offensichtlich diese Trainingsgruppe auch aufholt. Ne? Die reduzieren offensichtlich auch ja, ihr Einkaufsverhalten. Das waren jetzt sozusagen selbstberichtete Einkaufen. Jetzt haben wir nochmal relativ detailliert gemessen, was haben die Personen denn tatsächlich gekauft. Wir haben auch abgefragt, was haben Sie in diesem 3-Wochen-Zeitraum an Fast-Fashion-Produkten gekauft? Beziehungsweise bei welchen Anbietern haben Sie welche Produkte gekauft? Und was wir da sehen, ist, dass diese Go-No-Go-Task in Welle 2 und in Welle 3 tatsächlich auch zu einer Reduktion von der Anzahl der gekauften Produkte führt. Bei Welle 3 funktioniert es nur noch bei den Leuten, die tatsächlich impulsive Käufer sind. Was aber natürlich auch die Personen sind, die wir tatsächlich dann adressieren würden. Also die Personen, die eher vergleichsweise viel kaufen. Also in der Kontrollgruppe, die kaufen mehr als die anderen. In der Go-No-Go-Gruppe sieht man, die kaufen jetzt nicht mehr als die Leute, die weniger impulsiv sind. Das heißt, auf der Ebene sehen wir auch irgendwie Verhaltensänderungen. So, und wenn wir uns das anschauen, dann kann man sagen, ja, wir finden jetzt eigentlich in 2 Studien einerseits unmittelbare Effekte des Go-No-Go-Trainings, also das Verlangen, einkaufen zu gehen. Das ist allerdings nicht andauernd, ja, und dieses Informationsvideo hat die gleichen Effekte. Wenn man sich das Ganze jetzt aber über die Zeit anschaut, dann findet man schon lustigerweise einen Effekt dieses Go-No-Go-Trainings. Die Leute gehen weniger häufig einkaufen und sie kaufen auch ja, signifikant weniger Fast-Fashion-Produkte. Das ist, was wir sehen. Was wir jetzt nicht so genau sehen in der Studie, warum ist das eigentlich so? Ne? Also wie funktioniert denn an der Stelle tatsächlich dieses Go-No-Go-Training? Ist das vielleicht eher so ein Erinnerungsmechanismus, dass den Leuten ne, durch dieses Training der Zusammenhang stärker bewusst wird? Das kann man sich in anderen Studien nochmal anschauen. Aber es gibt die Hinweise, dass solche Impulskontrolltechniken funktionieren können. Was sind die Implikationen jetzt dieser Studie für die Verbraucherpolitik? Naja, das, was wir häufig einsetzen, Informationen und Aufklärung, hat zwar einen Effekt, aber der ist begrenzt. Wenn man darüber hinausgewirkt, kann man vielleicht solche Techniken, wie wir sie hier gesehen haben, einsetzen, wenn man die in Tools einbaut, die Verbraucherinnen bei der Umsetzung von Verhalten unterstützen. Ja, das heißt, man sollte stärker auf die Umsetzung von Verhalten auch achten. Das heißt nicht, dass unbedingt alle Leute dieses Go-No-Go-Training machen, ja, aber ich würde sagen, es lohnt sich durchaus mal genauer hinzuschauen, welche Techniken gibt es denn der Psychologie, die man einsetzen könnte, um solche Online-Trainings oder Apps zu entwickeln, die über reine Informationsansätze hinausgehen. Gut, das zu dieser Studie. Jetzt komme ich langsam zum Ende und hoffe, Sie sind noch alle bei mir. Also was nehmen wir jetzt aus dem Ganzen mit an der Stelle? Also was ist eigentlich sozusagen das Fazit aus diesen ganzen Punkten, die ich Ihnen heute mitgebracht habe? Was können wir sehen? Naja, zum einen, wenn wir wieder zurückgehen zum Thema Konsumreduktion, kann man sagen, dass Konsumentinnen und Konsumenten sowohl Vorteile als auch Nachteile mit Konsumreduktion verbinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man bei Kommunikationsmaßnahmen, die den Konsum reduzieren wollen, sowohl in bestimmten Teilbereichen als auch insgesamt, wichtig sind, die man adressieren kann. Die Vorteile kann man natürlich nennen, die den Leuten vielleicht, ja, vielleicht nicht allen bewusst sind. Es macht aber auch Sinn, die wahrgenommenen Verluste ernst zu nehmen und zu adressieren, ja, und nicht so zu tun, als ob less is more an der Stelle für alle Personen gilt. Wenn man sich anschaut, ja, wie ist es mit der Bereitschaft zur Konsumänderung, ja, jetzt complicated. Es gibt verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen auf der Ebene der individuellen Erfahrungen, die zum Beispiel jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie war, ja, spielt eine Rolle. Es gibt grundlegende Werte, die man nicht so leicht ändern kann und kulturelle Normen, die man auch nicht so leicht ändern kann, ja, sondern die längerfristig brauchen. Das ist ein Zusammenspiel zwischen diesen drei Faktoren. Vielleicht noch ein Aspekt zur Rolle der individuellen Erfahrungen. Wenn man Menschen dazu bringt, ihr Verhalten zu ändern, ihnen ermöglichen muss, vielleicht auch erstmal probeweise bestimmte Erfahrungen zu machen, wie das dann so ist. Ja. Der dritte Punkt, ja, Veränderung von Konsummustern ist ein Prozess. Ja, das fängt an von der Bildung einer Einstellung hin zur Umsetzung von Verhalten. Und der letzte Punkt ist Fazit der, dass wir insgesamt, denke ich, über Nachhaltigkeitsintervention, Förderung von Nachhaltigkeit sprechen, vermehrt auf die Umsetzung von Verhalten schauen sollten. Das heißt, wie können wir Personen dabei unterstützen, Verhalten umzusetzen und nicht auf die Veränderung von Wissen und Einstellungen. Das wissen sehr viele Leute schon. Also ich glaube, dass ja, bei Ihnen allen natürlich sowieso ja, als Publikum völlig klar ist, der Zusammenhang zwischen Konsum, CO2-Ausstoß und Klimawandel. Und das ist aber an vielen Stellen bis auf ja, der kleineren Gruppe der Klimaleugner weniger das Problem, sondern das Problem ist eher, dass wir es zwar wissen, aber es nicht umsetzen. Und wenn wir jetzt weiter Energie verpulvern, das ist total wichtig und wir müssen das machen, dann sollten wir die Energie vielleicht stärker darauf fokussieren, zu sagen, wie können wir Menschen eigentlich dabei unterstützen, dieses Verhalten tatsächlich umzusetzen und persönlichen Handlungsbarrieren zu begegnen. Ich habe aber noch zwei Punkte zum Abschluss, die ich da noch gerne in die Diskussion einwerfen würde. Das ist ja notwendigerweise, sind wir als Psychologinnen und Psychologen natürlich eigentlich eher individuumszentriert. Das heißt, wir schauen uns an, ja, was kann das Individuum, was kann man da tun, um das zu unterstützen, was sind individuelle Handlungsmöglichkeiten. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass jetzt hier die Wirksamkeit ein Stück weit begrenzt ist. Ja, also wir können noch so viele individuumszentrierte Sachen machen, indem wir Menschen informieren und sie bei der Handlung unterstützen, wenn strukturelle Probleme weiter bestehen. Also wenn das strukturell nicht ermöglicht wird, dass man sich so verhält. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir bei der Betonung natürlich bei individuumszentrierten Ansätzen auch ein bisschen die Gefahr haben, dass wir die Verantwortung auf die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten verlagern, ja, also weg von Politik und Wirtschaftsentscheidungsträgern, sondern hin zu den, okay, du bist mit deinem eigenen Konsum verantwortlich dafür, dass es der Welt gut geht, dann ist es vielleicht möglicherweise was, was einzelne Personen so gar nicht stemmen können, beziehungsweise von den größeren Baustellen ein bisschen ablenken.
Viel Kleidung kaufen, schlimmer als in Urlaub fliegen? Oliver Büttner von der Universität Duisburg-Essen klärte uns heute über solche Zusammenhänge auf. Gesprochen hat er in einer Ringvorlesung der Aktionsgruppe UDE for Future am 6. Juni 2024. Sie trug den Titel »Wir wandeln uns, Klimawandel verstehen und gemeinsam handeln«. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, wie es so schön heißt, wenn ihr einmal die Aufzeichnung eines Live-Hörsaals vor Ort miterleben möchtet. Nächste Möglichkeit dazu ist der 11. Oktober 2024 in Berlin. Ein kleiner Vorgeschmack dazu hier.
Manche haben es einfach leichter. Mein Glück, mein Glück. Checken der eigenen Privilegien soll helfen, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzubauen.
Ich weiß, es reicht, denn ich bleib so, wenn man nicht blass schüttelt.
Funktioniert das wirklich?
Die Kritik von Privilegien ist uneingeschränkt begrüßenswert. Aber das Checken von Privilegien trägt nur dazu bei, bestehende Ungleichheit festzustellen. Es hilft nicht, diese Ungleichheit auch zu verstehen oder zu bekämpfen.
Privilegienkritik. Den Kampf gegen strukturelle Vorteile neu denken. Darüber spricht der Tübinger Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig im nächsten Live-Hörsaal am 11. Oktober in Berlin. Ihr wollt dabei sein? Wir verschenken Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 31. August an mail@deutschlandfunknova.de.
Wir freuen uns über jede und jeden und ihr euch hoffentlich auch auf uns. Wenn nicht, dann dürft ihr uns trotzdem treu bleiben bei eurem Konsum der Deutschlandfunk Nova Sendungen und natürlich insbesondere des Hörsaals.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.